mit Thies.
Josephine Preuß spielt jetzt in einem Vergangenheitsthriller, der im Harz spielt. Schattengrund nach einem Bestsellerroman von Elisabeth Herrmann. Hallo nach Berlin.
Hallo.
Schattengrund. Mhm. Ein atmosphärischer Thriller ist das. Schon alleine deshalb, weil er im Harz gedreht wurde.
Oh ja.
Zumindest er spielt im Harz.
Ich weiß, wurde ja gar nicht, auch im Harz gedreht,
auch
tatsächlich.
Das. Ja, das würde sich die Tourismusbehörde auch nicht nehmen lassen, glaube ich. Obwohl Werbung ist das nicht unbedingt, oder?
Doch, also ich muss sagen, für den Film auch wieder für die Stimmung. Der Harz lebt natürlich von seinen Mythen, von seinen Sagen, die Geschichten um die Hexen. Und das haben wir sehr genutzt. Und alte Bergbaumythen von Bergleuten. Und auch das Drehen war natürlich wunderschön dort. Das ist eine wunderschöne Landschaft, die wir dort haben, mitten in Deutschland. Und auch so geschichtsträchtig. Wir haben direkt Braunlage Schierke, wo damals die innerdeutsche Grenze direkt lang ging, ja. Wo jetzt wirklich gar nichts mehr ist. Nur so ein alter Schlagbaum und so eine Infotafel. Das finde ich so ein bisschen wow, dafür, dass da so eine Menge los war. Wirklich toll, toll dort. Auch Wernigerode, Quedlinburg, die ganzen alten Fachwerkhäuser. Ich war auf dem Brocken oben drauf. Wunderschön. Bitte fahrt alle hin, auch gerade im Winter.
Du bist mit dem Besen rumgeflogen, oben einmal auf dem
Nicht
Brocken.
Wirklich.
In
Nein,
der Tradition alter Hexen.
Nein, da gibt es eine ganz tolle Brockenbahn. Die lohnt es sich ja auch zu nehmen. Ganz toll. Also und zwar auch der Wettergott war uns gewogen. Wir wollten halt ein verschneites, einsames Dorf erzählen und wir haben angefangen zu drehen und es war ja noch gar kein Schnee und wir brauchten einen Backup-Plan und haben gedacht, okay, vielleicht können wir es dann vielleicht, wenn gar nichts mehr kommt, mit einem Erdrutsch oder sowas erzählen, aber wir brauchen ein abgeschiedenes Dorf.
Ja.
Und wirklich, dann sind wir alle ins Bett gegangen, am nächsten Morgen aufgewacht und es waren irgendwie 30 Zentimeter Schnee und wir, ja, jetzt haben wir unsere Kulisse. Und
das ist aber ein Risiko.
Ja, das war auch schon geplant. Ich glaube, da gibt es ein paar clevere Köpfchen, die dann doch mal die Wetter-App ein bisschen vorher checken. Aber es ging sich alles aus. Es war wirklich toll.
Also Kunstschnee wäre dann nicht in Frage gekommen, denn das ist ja auch eine Möglichkeit.
Ach,
sehr aufwendig.
Aber sehr aufwendig, sehr teuer und ich finde, das sieht man auch immer.
Aber Schnee kannst du nicht ersetzen. Wenn du für einen Thriller gerade Schnee möchtest, Schnee ist ja auch so atmosphärisch und so unglaublich.
Ja,
und
alleine
auch so,
die Schritte,
so
das, der Ton, der gedämpfte Ton und dann das Knarzen auf Schnee. Und, super, ja.
Aber als Regisseur, wenn ich anfange zu drehen, dann muss ich doch wissen, habe ich jetzt Schnee oder habe ich keinen Schnee?
Ja, wir haben ja auch genug Innenszenen wirklich auch gehabt. Und da kann man dann wirklich produktionstechnisch immer auch noch mal ein bisschen umbauen und vielleicht die Innenszenen als erstes drehen. Und wir haben wirklich bis in den Dezember reingedreht und da ist es sehr unnormal, dass da kein Schnee liegt.
Und das ist das Entscheidende. Also früher oder später kommt Schnee. Und das ist das Wichtige.
Ja.
Du bist auf den Brocken zum Beispiel. Da kennt man ja aus den Sagen oder ich glaube die Brockenhexen.
Ja.
Ich weiß gar nicht, wo kommen die eigentlich her? Wer hat sich die ausgedacht? War das Goethe damals? Oder
das weiß ich gar nicht. Gute Frage. Ja, machen wir mal ein Quiz draus für die Zuhörer.
Moment, du warst doch gerade erst da. Du hast dich mit all dem Gruseligen dort auseinandergesetzt.
Ja,
und den
nicht
Mythen
wirklich.
Und den
die
Sagen.
Dreharbeiten waren gruselig genug.
Aber welche Sage fällt dir sofort ein, mit der ihr auch zu tun hattet im weitesten Sinne?
Alte Bergbaumythen. Ja. Wir nutzen eine wir nutzen keine Sage. Das ist auch Teil Fiktion, teils Volksglaube dort. Aber wir erzählen die Geschichte um ein Silbergrab. Kinder, die in einem Bergbauminen damals um Leben gekommen sind. Es wurden ja auch Kinder, wirklich junge Kinder damals auch schon zur Arbeit gezwungen und das kommt ein bisschen drin vor. Aber eigentlich im Großen und Ganzen geht es in diesem Film Schattengrund ja um ein Haus, Schattengrund, was meine Rolle, Nico, erbt von ihrer Großtante und sie kommt in dieses Dorf und jeder ist ihr, nicht unbedingt gut gewogen, genau das Gegenteil. Und ihr schlägt ja fast schon blanker, purer Hass entgegen und sie weiß nicht warum.
Mhm.
Bis man ihr erzählt, ja, das letzte Mal, als du hier warst, bist du mit deiner damaligen Freundin, ihr wart Kinder, in den Wald gegangen und nur du kamst zurück.
Mhm.
Und sie kann sich an gar nichts mehr erinnern und das ist eine sehr, sehr starke Traumageschichte auch. Also eine Rolle zu spielen, die sich an nichts erinnert, das ist, das war eine Herausforderung. Wann setze ich mir die Triggerpunkte, wann sehe ich ein bekanntes Gesicht oder rieche wieder was mich an damals erinnert. Das war sehr interessant in der Vorbereitung, sich auch mit dem Thema Trauma und Traumatherapie zu beschäftigen.
Mhm.
Und sie muss halt in diesem Dorf für sich, um ihren Seelenfrieden auch zu finden, aufarbeiten, was damals wirklich passiert ist. Und darum geht es in diesem Film.
Laien könnten ja jetzt denken, gut, sie spielt, dass sie sich an nichts erinnert. Mhm. Ja, das kann doch so schwer nicht sein für eine Schauspielerin, eine Ausgebildete.
Im Gegenteil, man muss ja spielen, dass man sich erinnern will. Und dieser innere Kampf, kleine Brocken, Informationsbrocken, die andere hinwerfen und du aber nicht verarbeitest, kannst innerlich, weil Bilder fehlen, weil wirklich eine Erinnerung ausgelöscht ist. Aber unser Körper funktioniert ja auch fast schon wunderbar in dieser Funktion, wenn was Grausames passiert. Kurz vor einem Unfall gibt es ja oft, dass sich Menschen an den Vorgang des Unfalls nicht erinnern können. Das ist eine reine Schutzfunktion des Körpers. Und das so in der Art muss man dann halt damit umgehen. Und eher ist es, es ist nicht so, für mich war es nicht so einfach zu spielen, dass ich mich nicht erinnere.
Ja, das glaube ich schon.
Weil ich privat mich immer an alles erinnern
kann.
Ach
wirklich?
Ich habe fast ein fotografisches Gedächtnis, ja. Das ist, hat Vorteile, hat Nachteile. Aber umso schwerer dann so eine Person zu spielen.
Dann hast du das nie, dass du einen Roman liest oder einen Film siehst und zwei Wochen später weißt du schon nicht mehr, wie der ausgegangen ist. Denn das passiert heißt, vielen Leuten.
Ja, dann vielleicht war der Film und dadurch das Buch nicht so gut.
Ja, oder so.
Weil nach zwei Wochen, das ist eine kurze Zeit. Ja.
Du hast gesprochen von diesen Triggerpunkten. Das sind also Punkte, wo du plötzlich eine Erinnerung hast.
Ja, wie so ein Geistesblitz, ein Déjà-vu. Ist das jetzt eine Erinnerung oder bilde ich mir das nur ein? Ja.
Mhm. Also ganz wichtig für diesen Film natürlich, wo es einfach um Erinnern geht, um Vergangenheit. Aber ist das mit den Triggern auch eine Technik für jede Rolle? Brauchst du Triggern in jeder Rolle?
Das ist eine gute Frage. Nee, aber ich
habe
speziell. Offiziell nicht. Nee, speziell jetzt für die Rolle, weil damit arbeitet man halt auch in der Traumatherapie.
Ja.
Um Leute wieder an Punkte zu bringen, wo sie sich erinnern. Und das können Farben sein, das kann ein Foto sein, das kann ein Gesicht sein, das kann auch nur ein Geruch sein. Oder eine bestimmte Musik. Also es gibt ganz, ganz verschiedene Triggerpunkte, so nennt man die. Ja. Ich kann das gar nicht so. Ja.
Wie bereitest du dich auf diesen Moment vor, beziehungsweise wie arbeitest du auf diesen Moment hin? Wo du diesen Triggerpunkt quasi vor der Kamera, die Kamera ist ganz dicht drauf auf dir.
Arbeitet man ja alles irgendwie zusammen. Das ist ja schon vorab in der Arbeit des Drehbuchs. Sobald ich einen Dreh beginne, kenne ich das Drehbuch in- und auswendig. Ich sage immer, das Drehbuch ist die Bibel während einer Produktionszeit. Dann bin ich eigentlich eine Darstellerin, die sehr viel mit dem Kopf denkt, das Herz antwortet und der Bauch korrigiert. Ich lasse mich aber auch sehr, sehr gerne auf das wirklich gemeinsame Spiel, das Inszenieren zwischen Regie und den anderen Kollegen. Das war in diesem Film ganz besonders wichtig weil das ja ein reiner, fast schon Ensemble-Film ist mit ganz, ganz großartigen Kollegen und sehr, sehr stimmungsvollen Szenen. Und man bereitet sich vor, ja, wie soll ich das sagen? Also meine eigene Vorbereitung, das kann ich immer nicht so in Worte fassen, das ist für mich. Und am Set ist alles andere. Und ich sage immer, Kostüm, Maske, die Location, das Licht, die Stimmung, das ist immer schon so die halbe Miete. Und dann...
Okay, aber für diese Szenen bist du dann natürlich einfach wirklich auch sehr intuitiv. Du machst
schon
automatisch
Aktion, Reaktion,
das, was gerade gebraucht wird.
Ja, ich versuche zu fühlen. Ich versuche einfach, das wirklich so alles zu fühlen.
Indem du dich aber dann übermäßig konzentrierst zum Beispiel?
Ich arbeite sehr gerne konzentriert, ja.
Sogar das. Aber ich meinte übermäßig konzentriert natürlich, dass man einfach 5 Minuten um sich herum nichts wahrnehmen möchte, dass man quasi in diesen Tunnel reinkommt.
Ja,
es dann
funktioniert
zu spielen.
Ab und zu, wenn dir der professionelle Raum gegeben wird, natürlich, aber so ein Dreh ist auch, da hat jedes Department noch was zu tun und da muss noch umgeleuchtet werden. Und entweder man hat wirklich die Ruhe und kann in sich so gehen, aber ich habe auch immer kein Problem. Ich kann schnell umschalten. Ich kann bei diesen ganzen Vorbereitungen dabei sein und bin auch da zum Einrichten, Einleuchten und bespreche das mit Kamera, welche Einstellung und welche Größe und dann weiß ich auch schon, wie ich zu spielen habe. Aber sobald dann auch die Klappe geschlagen wird und die Kamera läuft, ist man drin. Das ist dann aber auch Übungssache, weiß ich nicht.
Ja. Du hast die Kostüme, hast du auch gerade angesprochen. Kostüme können ja sicherlich unglaublich helfen, in eine Rolle hineinzuschlüpfen. Ist es durchaus vielleicht ein kleines bisschen schwieriger, sage ich mal, in normalen Alltagskostümen von heute zu spielen, als eben in einem historischen Kostüm? Da hast du ja auch schon so einige getragen, ob, was weiß ich, Adlon, Hebamme, die Pilgerin, das Sacha und sowas. Was ist anders?
Sacha ist zum Beispiel das beste Beispiel. Die Rolle war eine österreich-ungarische Fürstin, die wirklich sehr jung verheiratet wurde, was damals aber auf dem europäischen Adelshochzeitsmarkt üblich war, und gefangen in einem goldenen Käfig. Und du wirst jeden Morgen in ein Korsett eingeschnürt. Und wirklich, es wird enger gezogen und bis man wirklich diese damalige Idealfigur, Sanduhrform einer Frau hat. Und da dachte ich, super, das zum Spielen, das ist wunderbar. Gefangen in einem goldenen Käfig, sie kann sich nicht frei bewegen, unter Zwang. Ich konnte ja kaum sitzen, kaum atmen, Essen ging tagsüber schon gar nicht. Also ich war froh, abends die Plauze dann wieder hängen zu lassen. Es ist unterstützbar historisch ungemein. Da machen Kleider wirklich Leute. Aber es ist auch nicht unbedingt schwieriger, in einem jetzigen Gegenwartsfilm normale Kleidung zu tragen. Im Gegenteil, jede Kleidung hilft. Und ich finde immer, dass, wenn man eine gute Zusammenarbeit zwischen Kostümbild und Schauspielern hat, der äußere Look ist immer schon die halbe Miete für uns, wenn wir uns ansehen im Spiegel, auch da innerlich uns reinzuführen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil, Kostüm und Maskenbild für eine Rolle.
Nehmen Kostüme eigentlich auch so ein bisschen Druck? Denn ich sag mal so, du hast auch ein bisschen gesagt, das ist schon wieder die halbe Miete. Im Kostüm fällt es schwerer, schlecht zu sein, als ohne Kostüm. Ohne Kostüm hat man nur sein Spiel.
Und sein Körper.
Aber mit Kostüm bist du schon mal was. Mit Kostüm wirkst du schon mal. Unglaublich. Das muss doch eigentlich relativ entspannt sein als Schauspieler, oder? Denn auch ihr habt ja Druck. Oh Gott, bin ich gut genug für die Rolle? Werde ich dem Regisseur gerecht oder den Autoren?
Ich glaube, wenn man besetzt ist, ist so das Erste geschafft oder nicht geschafft. Aber ich glaube, darum geht es dann nicht mehr, irgendjemandem was zu beweisen. Deswegen hat man ja eine schöne Vorarbeit, wirklich die perfekten Leute für die richtige Rolle zu finden. Man macht Castings, Konstellationscastings, Besprechungen. Sobald man dreht, beweisen. Also es ist Teamarbeit. Filmarbeit ist Teamarbeit und wir wollen alle eine schöne Zeit professionell zusammenarbeiten. Und wenn dann ein wunderbarer, schöner Film bei rauskommt, der von einigen Leuten gesehen wird und gut angenommen wird, alles richtig gemacht als Filmemacher.
Gibt es denn auch ab und zu Filme, mit denen du am Ende nicht so glücklich bist? Gibt es das?
Oder? Ja, das gibt's.
Weil ich hab mal einen gesehen mit dir.
Den also, du nicht toll findest.
Ja, es lag nicht an dir.
Also, komm,
sonst würde ich das jetzt, sonst würde ich vielleicht. Nein, dann erzählst du nicht mehr. Der ist noch gar nicht so lange her. Den habe ich im Kino gesehen und dachte nur.
Verpiss dann, dich, Schneewittchen. Na, das kannst du doch sagen.
Da habe ich gesagt, aber dann erzählst du natürlich nichts mehr. Nichts mehr. Jetzt, wo du es ausgesprochen hast, erzählst du nicht mehr offen. Ich habe gedacht, Leute, das ist eigentlich kein Kinofilm. Und der ist echt in den Dialogen teilweise und wie er gefilmt ist. Der ist echt. Also ich fand
weiß,
den echt
was du meinst. Ich weiß, was du meinst.
Und das, wo wir alle unseren Comedian ja auch, die lieben wir
Bühlen,
ja auch alle.
Ganz,
aber,
ganz toll.
Aber der Film war einfach Mist. Fand ich.
Ja, du, jeder darf seine Meinung haben.
Absolut.
Jeder. Ich hatte unglaublich viel Spaß bei den Dreharbeiten. Ich durfte endlich mal in einer Band sein. Ich durfte als Darstellerin, was am weitesten von dir weg ist. Ich war die Schwester von Bülent Ceylan. Und diese Figur war, können wir auch wieder über Kostüm und Maske reden. Das war eine Comicfigur zum Angucken und Liebhaben. Es ist so dankbar, die einzige Frau in so einer Konstellation zu sein. Und wir haben da auch bei Kostüm und Maske gesagt, lass uns auf die Kacke hauen. Die muss Spaß machen anzugucken. Und ich hatte den Sommer meines Lebens bei den Dreharbeiten. Und das ist ein Film, der bleibt dann eher durch die Umstände und durch die schöne Zeit in Erinnerung, dass das jetzt kein Meisterwerk war, ist und auch nicht wird. Das wissen wir alle. Das ist auch nicht schlimm.
Weiß man das auch vorher schon?
Nein, das weiß man nie vorher. Nicht, ne? Es gibt auch unglaubliche Überraschungen. Also das damals Türkisch für Anfänger zum Beispiel auch. Das war, wir haben kurz mal probiert, eine ARD-Vorabendserie auf die Kinoleinwand zu bringen. Es wusste auch keiner, was draus wird. Dass das dann so durch die Decke geht, war dann auch ungewöhnlich und hat auch keiner mitgerechnet. Also es gibt die Seite und die.
Ganz interessant ist auch jetzt im Vorfeld zu Schattengrund, hattest du ja auch ein Fotoshooting mit deinem Kollegen Steve Windorf. Mhm. Ihr seid vorne auf einer Fernsehzeitung, du hast es bei Instagram ja auch gepostet.
Ja, er hat mir das Bild geschickt. Ich muss ihn mal fragen, ob das okay war. Vielleicht wollte er das posten. So. Und er hat mir das in die Nachrichten geschickt, ganz normal. Und dann habe ich es einfach gepostet. Steve, bitte entschuldige. Ach so. Ich habe dir vielleicht einen Post geklaut. Aber.
Und sehr interessant.
Aber ich habe ihn verlinkt. Ich weiß jetzt, wie das geht.
Habe ich aber nicht gesehen, komischerweise.
Na, ich habe doch seinen Namen so blau unterlegt.
Doch, natürlich. Ja. Ach so, okay, also, ich fand nur die Kommentare unten drunter ganz interessant, wo ja deine Fans auch wirklich angemerkt haben, Josephine, man erkennt dich eigentlich nicht wirklich. Und du bist es eigentlich auch gar nicht auf diesem Bild.
Ja, ich will dann immer auch wirklich eine Hashtag, I never wake up like this. Da ist natürlich auch Maske dran und da ist ein tolles Studiolicht. Und natürlich werden solche Bilder ein bisschen bearbeitet, retuschiert. Und das
aber fast ist schon kriminell eigentlich. Natürlich, das ist völlig normal.
Gang und gäbe. Und da haben wir leider auch nicht immer Mitspracherecht.
Und das ist ganz interessant. Genau, da habe ich nämlich gedacht, wird dieses Foto unter Umständen noch abgenommen? Denn gerade viele Prominente sind unglaublich hinterher.
Ja, das ist auch richtig so. Also ja. Bevor man jemanden falsch zitiert, das ist ja auch bei Zitaten und Interviews so, gerne gegenlesen, gerne abnehmen, das finde ich nur fair und richtig. Sonst kämpfen wir umso mehr mit Fake News und Richtigstellungen und finde ich gut.
Aber da bist du nicht zu erkennen auf diesem Bild eigentlich.
Findest also,
das sieht wunderschön aus. Also, total, nee, ohne Witz, das ist ja ein
An dem Tag sah ich aber wirklich so aus. Ehrlich? Also ich habe dunklere Haare jetzt, kürzere Haare und das war... Ich wurde schön geschminkt. Das würde ich natürlich privat auch nicht so alleine hinkriegen. Und dann wird ein bisschen was gemacht. Und ich habe viele Gesichter. Und das ist ja auch gut als Darstellerin.
Also, wenn du sagst, ich sehe so aus und das bin ich.
An dem Tag sah ich so aus.
Aber dann ist ja alles in Ordnung.
Dann ist alles in Ordnung.
Weil auch unten drunter so viel angemerkt wurde, boah, die haben so viel retuschiert. Und da werden auch die Augenfarben werden ja ständig irgendwie verändert.
Ach
weißt
ja?
Du? Nicht bei dir, Traum. aber auf anderen Titelseiten. Ja? Aus Blau wird plötzlich grün und die Wange wird schmaler gemacht. Und das Gesicht wird ein bisschen in die Länge gezogen. Aber das ist gang und gäbe natürlich. Letztendlich ist es nur ein Hochglanzfoto
Die Abnahmen meistens kriegen wir, also wir sehen die Fotos relativ in einem Originalzustand. Und dann nehmen wir sie ab und wir geben ja Fotos nur nicht frei, wenn dann vielleicht mal gerade im falschen Moment abgedrückt wurde und die Augen sich fast schon schließen oder wenn man denkt, ach, der Gesichtsausdruck ist jetzt, der erzählt was anderes, was ich transportieren wollte. Es gibt auch wirklich unsympathische Fotos und die geben wir halt nicht frei, aber wir kriegen nicht die bearbeiteten.
Das Wort finde ich aber nett. Unsympathische Fotos.
Ja, das gibt es von uns allen. Kennen wir alle, oder?
Ja, total. Total. Bist du auch schon mal in einem Weihnachtskostüm fotografiert worden? Als Weihnachtsfrau?
Nein,
das noch nicht. Das hat sich noch keiner getraut, oder?
Nein.
Wie laufen denn deine Vorbereitungen? Denn wir sind ja mittendrin in der Weihnachtszeit. Ich schätze dich so ein, dass du nicht schon im Oktober die ersten Lebkuchen kaufst oder Dominosteine und sowas.
Nein, ich habe auch dieses Jahr gar nicht so drauf geachtet, wann die wirklich im Laden standen. Ich habe auch bis jetzt, das wundert mich selber, noch nicht Last Christmas von Ram im Radio gehört. Ich versuche dieses Jahr, also Weihnachten irgendwie, man muss dazu sagen, ich feiere dieses Jahr nicht in Deutschland und ich feiere auch so nicht. Ich werde mit Freunden in die Sonne fliegen.
Okay.
Ich habe einfach viel, viel gearbeitet dieses Jahr und das ist mein Urlaub. Also versuche ich gar nicht so in Weihnachtsstimmung zu kommen, bin es auch automatisch nicht.
Ja.
Aber das ist auch das Wetter, weißt du, ich gucke raus hier in Berlin, wir haben heute wieder Sonne und...
Zu warm für Dezember.
Alles ist dieses Jahr irgendwie zu warm, zu trocken, also eigentlich müsste es jetzt mal 3 Wochen durchregnen. Es tut mir leid, es zu sagen, ich will es auch nicht verschreien, aber Leute, die Natur braucht das.
Naja, die Landwirte auch, wissen wir ja.
Ja,
jedes Mal.
Ist, also auch dieses Jahr ist sehr komisch.
Was ist dein Lieblings-Weihnachts-Popsong? Also Last Christmas ist es nicht? Das kommt dir aus den Ohren raus.
Dann ist es schon irgendwie Chris Rea, Driving Home for Christmas, finde ich schön. Ansonsten, ich gebe mir, glaube ich, nicht so die Weihnachtsdröhnung. Wenn dann mal was läuft im Radio, summt man mit, wenn man es kennt. Aber ich lege mir ja zu Hause keine Weihnachts-CD ein.
Du hast aber andere Lieblings-Songzeilen. Und eine hast du dir neulich rauf tätowieren lassen auf dem Fuß.
Mensch, du stalkst mich ja auch.
Das Das war ein Foto.
Ich weiß.
Hast du es getwittert, glaube ich, oder sowas,
nee,
oder?
Nee, Twitter bin ich gar nicht.
Wie?
Was ist Twitter?
Wirklich nicht?
Twitter bin ich nicht.
Bist du nur bei Insta?
Nur bei Insta. Also ich bin noch bei Facebook, aber das lasse ich jetzt gerade so ein bisschen, da habe ich jetzt lange, lange nichts mehr gepostet, weil ich mich
Bist du auch eine von denen, die sagen, ja, Facebook ist nicht mehr so mein Ding, das machen nur noch die alten Leute.
Nein, das würde ich nicht sagen, aber durch den Datenskandal, wenn man sich da mal so ein bisschen reingelesen hat und wenn man die Pressekonferenz verfolgt hat, im, wann war die, Mai, Juni mit Zuckerberg, da sind schon unschöne Sachen rausgekommen und ich bin, glaube ich, gehört zu 80% der Leute, die sich diese 30 Seiten AGBs nicht immer durchlesen und das sollte man aber. Und Facebook hat da in der Vergangenheit ganz schön Schindluder mit unseren Daten betrieben. Und es sieht auch nicht so aus, dass es in Zukunft, also sie werben jetzt groß damit, aber ich, naja, egal. Anderes großes Thema. Nee, ich lasse es jetzt so ein bisschen auslaufen.
Ja.
Merke aber auch den Schwund. Also es gehen wirklich, wirklich viele. Und ich glaube, das hat nicht nur Gründe, dass man sagt, das ist für eine alte Generation, das ist ja Quatsch. Das hat einfach auch mit dem Umgang der Daten zu tun und der Datenspeicherung und
Ich glaube, die meisten sind nicht so besonnen wie du. Also,
ja, war ich auch nicht. Aber wenn dann sowas auch mal rauskommt, finde ich es nicht schlecht, sich dann auch ein bisschen zu informieren, um mitreden zu können.
Und ich sehe gerade deinen Twitter-Account hier.
Ich habe keinen Twitter-Account. Habe ich einen?
Nein, pass auf. Hier steht @josipreuß. Dieser Twitter-Account spiegelt den offiziellen Facebook- und Instagram-Account von Josephine Preuß. Da macht sich also einer, glaube ich, Mühe und verlinkt alles, was du bei Instagram oder aber auch bei Facebook
gepostet
hast.
Bitte neues Hobby suchen. Das ist ja, also ich würde mich auch nicht Josi nennen.
Ach Josi, und, stimmt. Josi Preuß. Und da ist das, genau, und da ist das mit dem Tattoo. Weil es ja eben von Insta kommt. Und so. Welcher Song ist es denn?
Ah, das lasse ich noch ein bisschen privat. Vielleicht mal gucken,
wie?
Ob ich das irgendwie...
Aber
viele interessiert es, aber ich finde wirklich, ein Tattoo ist immer sowas oder sollte es im besten Fall wirklich was Persönliches sein.
Aber du hast es doch... Josephine, du hast es selbst
weil
gepostet.
Weil ganz viele nachgefragt haben und mich wirklich genervt haben. Und dann habe ich in dem Text geschrieben, bitte versteht mich nicht falsch, aber es ist für mich irgendwie was ganz Besonderes und ich will es noch nicht sagen und verraten. Und noch behalte ich es für mich, es ist frisch. Es ist erst, am 27. September habe ich es stechen lassen.
Ach, guck mal.
Es ist erst, bis nächstes Jahr, okay?
Deutsch oder Englisch?
Eine englische.
Eine englische.
Songtextteil. Ja.
Aus den 90ern?
Wieso? Nee, ne, aus den 30ern.
Nein.
aus dem 22. Jahrhundert.
Aber spürst du musst auch tatsächlich, und das haben selbst Fußballprofis ja schon, du musst den Fans auch etwas geben, auch im Gespräch zu bleiben. Also gerade bei Fußballern, Bundesliga-Profis, da wundert es mich.
Ja,
aber
mich
für die
auch.
Ist es die, ganz wichtig. Ja. Die brauchen das, wir müssen präsent sein. Ich brauche Fans, ich brauche Follower. Das interessiert die Werbetreibenden dann natürlich wieder. Das ist ein Wert für mich. Und da denke ich mir, hey Leute, ihr begeistert doch schon damit, dass ihr Fußball spielt.
Das sollte und die gewinnt, Hauptaufgabe sein, weil das ist deren Beruf.
Kennst du den Druck, einfach auch den Fans etwas bieten zu müssen?
Den gebe ich mir gar nicht. Also ich sehe mich nicht als Influencer oder ich bin kein Social Media Star, ich bin Darstellerin. Und das gehört mittlerweile dazu. Das ist auch sehr, man kann es nutzen. Es ist gut für Sendungsankündigungen, für Drehankündigungen, Ausstrahlungstermine. Was auch immer, also auch ich kenne niemanden in meinem Alter oder noch jünger, der sich wie früher vor eine Programmzeitschrift setzt und sich einkreist, was man gucken will. Also man muss sie auf anderem Weg erreichen. Dafür ist das eine super Gelegenheit und alles andere, das ist freiwillig. Und man kann sein Essen posten und man kann Bilder aus dem Urlaub schicken, man muss es aber nicht. Es ist ja kein Zwang. Und ich sehe nicht den Druck, dass ich jetzt auch sehr, sehr private Situationen zeigen muss, weil man bei mir eigentlich weiß, dass ich das so gut ich kann, versuche zu trennen. Natürlich weiß man schon eine Menge über mich. Das hat aber auch damit zu tun, dass ich ja schon so lange irgendwie was mache und man als Kind, als Jugendlicher viel mehr erzählt, weil man da mit dieser ganzen Maschinerie noch nicht so zu tun hat. Also man weiß bis heute, was meine Eltern machen, wo ich aufgewachsen bin, in welcher Schule ich war. Das würde ich jetzt, glaube ich, auch anders handeln. Aber ich gebe halt einfach auch schon Interviews, seit ich 13, 14 Jahre alt bin.
Ja, klar.
Und das wäre jetzt alles anders, aber den Druck machst, wenn jemand Druck verspürt, den macht man sich ja immer nur selber.
Oder die Menschen halt, die nach dem Tattoo fragen.
Wie du?
Also, nee, aber du hast doch gesagt, du hast es gepostet, weil du so viel gefragt wurdest.
Ich habe einfach nur so, das war dann zum Beispiel so ein Moment, ich dachte, das ist ein lustiges Bild. Ich saß da mit schmerzverzerrtem Gesicht, weil ich dachte, es tut höllisch weh am Fuß, aber das war gar nichts. Und dann hat eine Freundin, die mich begleitet hat, ein Foto gemacht. Mhm. So, und ich dachte, das ist ein süßes Bild. Das war auch ein ganz, ganz tolles Tattoo-Studio. Das war so eingerichtet als Unterwasser-U-Boot.
Und, ach, was, wirklich?
In Berlin, das war ganz, und das wollte ich dann halt auch.
Ach, das ist ja witzig, zeigen, weil auf dem Location. Bild sieht es eher aus wie so eine Metzgerküche irgendwie, mit diesen Kacheln
ja,
überall.
Ja, es hat, genau, es hat Stil. Es war, und da waren an den Wänden, hingen dann ganz viele Absinth-Poster aus den 20ern und so ein Alice im Wunderland, eine schöne Illustration und Andenken und Karten von wahrscheinlich ganz vielen, die sie tätowiert hat.
Ja.
Wirklich ein ganz tolles Studio.
Also doch keine Pathologie. Ich finde, es hat mir was von auf dem Bild von einer Pathologie.
Nein, es ist ja nur eine leichte Körperverletzung, ein Tattoo.
Und ich zoome das Bild gerade mal hoch und witzigerweise kann ich New York kann ich da lesen auf dem Songtext.
Nee, das, der Song begleitet mich jetzt nicht ein Leben lang. Nein. Da müsste dann, weiß ich nicht, Potsdam oder Berlin stehen.
Ja.
Nee, nein. Nein, ja. Du kannst weiter fragen, vielleicht nächstes Jahr, okay?
Ja, jetzt ist auch vorbei. Jetzt müssen wir auch weitermachen hier.
Och nee.
Josephine Preuß. Zu sehen diese Woche dann in Schattengrund im ZDF, Vergangenheitsthriller. Dann Dankeschön für heute.
Ich danke dir.
Viele Grüße nach Berlin und frohe Weihnachten in der Sonne.
Ja,
in der
und
Sonne.
Euch schöne
dann.
Weihnachten.
Wo denn in der Sonne
auch immer.
Wo denn in der Sonne?
Thailand.
Auf Thailand oder in Thailand. Was sagt man? Auf Thailand sagt man nicht.
Es kommt drauf an. Also wenn
ist,
du eine Insel sagen würdest, müsstest
man
du
sagen,
auch sagen.
Thailand.
Aber wenn es gibt ja noch das Festland und Land. Man sagt, ja, glaube ich, an sich immer.
Ja. Ja. Ja, dann genieß zumindest dieses kleine bisschen Weihnachtszeit jetzt noch, bevor es dann ja in die Sonne geht. Und wir hören uns nächstes Jahr.
Oh, gerne.
Josephine Preuß.
Danke dir. Ciao.
Talk mit Thies.